Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Klärwerks, der Sendung für linke Theorie und Ideologiekritik im Stoffwechsel auf der 95,8 bei Radio Z. Ein wechselhafter Sommer hat begonnen und während andere Medien sich vor allem einer ressentimentbehafteten Berichterstattung über die Folgen der Schulden- und Wirtschaftskrise widmen, will das Klärwerk heute die Frage nach den Verhältnissen und Rahmenbedingungen stellen, unter denen sich Kultur im Jahre 2012 abspielt. Der Begriff der Kulturindustrie geisterte noch vor 20 Jahren häufiger durch Zeitungen und Magazine und wurde häufig im Sinne der kulturkonservativen Konstatierung eines vermeintlichen Werteverfalls missbraucht. Heutzutage gibt es kaum mehr öffentliche Debatten, die sich seiner bedienen. Zurück geht die Theorie der Kulturindustrie auf die beiden Hauptprotagonisten der kritischen Theorie der Gesellschaft, Max Horkheimer und Theodor Wiesengrund Adorno. In der Dialektik der Aufklärung, welche von vielen Rezipienten als ihr düsteres Hauptwerk bezeichnet wird, widmeten sie ihr unter dem Titel Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug das vollständige vierte Kapitel. Während Kunst und Kultur in der Hochphase des Liberalismus den Status einer relativen Autonomie gegenüber der Gesamtgesellschaft einnehmen und durch ihren kritischen Gehalt die Möglichkeit der Emanzipation prinzipiell aufrechterhielten, schwinden genau diese Potenziale in der aufkommenden Massengesellschaft des Spätkapitalismus. Horkheimer und Adorno schrieben dieses Kapitel vor dem geschichtlichen Hintergrund ihres Exils in Kalifornien, wo sie die Entwicklung der amerikanischen Massengesellschaft genauestens beobachteten und analysierten. Kennzeichen dieser historischen Transformation sind vor allem die zunehmende Reduktion des Publikums auf die passive Konsumentinnenrolle, das zunehmende Weichen von Inhalten und ein geradezu schicksalsgläubiger Starkult. Kultur wird von nun an, genauso wie jede andere Ware im Kapitalismus, in einer geradezu industriellen Art und Weise produziert. Hier geht es nicht um eine Auseinandersetzung mit kulturellen Artefakten, die Selbstzweck ist, sondern um einen immer größeren Output, schlussendlich also um wirtschaftliche Effizienz. Die produzierten Kulturwaren werden so zum Träger einer Ideologie, die der in der Ökonomie anzutreffenden gleicht. Es gibt kein Außen und darüber hinaus mehr, sondern lediglich die Wiederholung des Immergleichen. Die Klärwerk-Redaktion stellte sich für die heutige Sendung die Frage, was für Folgen sich aus der Kulturindustrie-These für eine Analyse der Gesellschaft des Jahres 2012 ergeben. Großen Raum wird dabei ein Gespräch mit Detlef Clausen einnehmen, der selbst bei Adorno studierte und mit diversen Buchveröffentlichungen immer wieder in Erscheinung trat. Unter anderem beschäftigte er sich mit verschiedenen Aspekten einer kritischen Theorie des Antisemitismus. Bis 2011 lehrte er als Professor an der Universität Hannover am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie. Zum Ende der Stunde werdet ihr dann eine Rezension des aktuellen Buches »Alles falsch hören«, das sich mit verschiedenen Aspekten der Kulturindustrie beschäftigt. Stellt man die Frage nach der aktuellen Verfasstheit von Kultur, wird man feststellen, dass heute kaum ein Text mehr von Massenbetrug spricht. Im Gegenteil, von einer zunehmenden Zahl postmoderner Theoretikerinnen wird sogar von einer demokratisierenden Funktion des Internets und der neuen Medien im Allgemeinen gesprochen. Technischer Fortschritt und emanzipatorische Entwicklung werden von ihnen geradezu in eins gesetzt. Auch in den Medien ist eine Darstellung des Internets in seiner Funktion als Medium der arabischen Aufstände und als aktives, partizipatives Medium nahezu omnipräsent. Wir fragten Detlef Clausen, ob die Kulturindustrie und ihre jüngste Errungenschaft, das Internet, nun doch zur Emanzipation der Menschheit beitragen.
Das war schon damals so. In den 40er Jahren gab es das Gegenstück oder die offizielle Selbstverständnis der Kulturindustrie war ja, wir sind im Grunde genommen eine demokratische Sache, denn der Konsument bestimmt, was der Inhalt ist. Und diese Ideologie wird im Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung angegriffen. Gleichzeitig neben der amerikanischen Entwicklung, das heißt also Massenmedien in einer demokratischen Gesellschaft, war die Erfahrung mit Nazi-Deutschland und mit der Sowjetunion. Hier wird ja alles zusammengeschmolzen zu einem riesigen Propagandaapparat. Und die Dialektik der Aufklärung bedeutet ja die Entstehung überhaupt einer Kulturindustrie. Auch da darf man nicht vergessen, der Begriff Kulturindustrie ist ironisch bei Adorno und Horkheimer. Das ist nämlich das Selbstverständnis der damaligen Filmproduzenten in Hollywood, war das, wir sind die Filmindustrie. Und die Filmindustrie, die ist ebenso wichtig wie die Stahlindustrie oder die Elektroindustrie und leistet ihren Beitrag zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und vor allem ihren Beitrag leistet sie zu der Kriegführung gegen Nazi-Deutschland. Also dieses überzogene Selbstbewusstsein der kulturindustriellen Produzenten ist im Kulturindustriekapitel ironisch aufgenommen worden, kritisch aufgenommen worden. Und wir müssen auch noch gleichzeitig bedenken, dass die damalige Form, neueste Form der Kulturindustrie, eigentlich die Synthese von Radio und Spielfilm war. Also wir sind noch vor der Einführung des Fernsehens, das bekanntlich in Kalifornien erst 1948 flächendeckend eingeführt worden ist, bevor es im ganzen Westen sich verbreitet hat und dann später auch in der ganzen Welt sich verbreitet hat als Medium. Das Fernsehen und die Organisation des Fernsehens liegt eigentlich schon zwischen dieser Analyse von damals und der Analyse von heute, dass wir jetzt doch gut 25 Jahre mit dem Internet leben und sich tatsächlich da nochmal etwas verschoben hat. Der große Unterschied ist, würde ich sagen, ist, dass das Internet suggeriert eine Welt von Kleinproduzenten. Jeder ist sein eigener Blogger. Jeder kann sich seine eigenen Nachrichten machen. Und diese Welt von Kleinproduzenten, das soll angeblich demokratisch sein. Das ist natürlich überhaupt nicht demokratisch, sondern es sind ja die Vermittlungen. Wie kommt eigentlich die Nachricht oder der Gedanke oder die Performance? Wie kommt die eigentlich wiederum an ein Publikum? Darüber muss man nachdenken. Und hier haben wir auf der einen Seite etwas Großartiges, das Potenzial, das im Internet eben drinsteckt und in der modernen Kommunikation, nämlich dass man vieles direkt übermitteln kann, was von offiziellen Medien unterdrückt wird. Und das hat sich natürlich sehr gut im arabischen Frühling gezeigt. Das zeigt sich, hat in China in der Jasmin-Revolution gezeigt und so weiter und so fort. Das sehen Sie weltweit im Prozess. Aber das ist ein Medium, nichts anderes. Ein Medium ist nicht die Sache selber. Es vermittelt etwas. Es gibt großartige Möglichkeiten, aber es gibt auch ganz scheußliche Möglichkeiten. Man kann sagen, es ist auch ein Medium, das für Populismus sehr geeignet ist. Also denken Sie an diese ganzen Shitstorms und diese Aufforderung zur Lynchjustiz, was da neulich in Emden passiert ist und diese ganzen Sachen. Also es ist ein ambivalentes Medium, wie es die Kulturindustrie auch von Anfang an war. Ambivalent, sozusagen, es hat große Möglichkeiten. Und auf der anderen Seite große Möglichkeiten zum Guten, aber noch viel mehr Möglichkeiten zum Schlechten.
Aber man könnte jetzt schon davon sprechen, dass quasi diese Ambivalenz in der Kulturindustrie, wenn man sich jetzt quasi auch das Fernsehen dann anschaut, wie das Fernsehen oder im Fernsehen das Internet rezipiert wird, überhaupt nicht zum Tragen kommt, sondern nur diese ja demokratische und progressive Seite des Internets im Prinzip Erwähnung findet.
Ja, ich glaube, es wird viel zu wenig gesehen und beziehungsweise die Erfahrungen sind noch viel zu gering, dass eben diese sozialen Medien ganz schlimme Folgen haben. Also nicht, denken Sie an diese Denunziationen von Mitschülern und nicht, also das hat diesen populistischen Charakter. Sozusagen eine Spontanhetze von unten lässt sich damit organisieren. Und das muss man auch sehen. Man kann ein Instrument nicht einfach irgendwie nur hochjubeln wollen als demokratisches.
In einem Fernsehgespräch antwortete Detlef Clausen einst auf eine Frage zur Totalität der Kulturindustrie, dass auch das Kulturindustrie sei, was er an dieser Stelle betreibe. Da die Kulturindustrie die ganze Sphäre der Kultur erfasst hat, sei es nun von großer Relevanz, Inhalte in die Kulturindustrie einzubringen. Mit der Ausbreitung des Internets und den fallenden Preisen für multimediale Geräte wäre prinzipiell die Voraussetzung geschaffen, eine kritische Berichterstattung überall zu ermöglichen. Doch wenn es sie gibt, wird sie nur in geringem Maße rezipiert. An technischen Mitteln, die eine Emanzipation befördern könnten, gibt es also keinen Mangel. Doch warum ist sie dann noch nicht Wirklichkeit geworden?
Das Internet, der Computer, das sind nur Instrumente. und Instrumente, die erstmal an der gesellschaftlichen Organisation gar nichts ändern, aber sozusagen Mittel zur Verfügung stellen, doch etwas an der gesellschaftlichen Organisation zu ändern. Und auf der einen Seite bietet eben das Internet, man könnte mit Kant sagen, eine chaotische Mannigfaltigkeit, die eben strukturiert werden muss. Und ich sagte auch, das Internet schafft ja die Illusion, jeder ist sein eigener Produzent, jeder ist sein eigener Programmdirektor und jeder ist auch sein eigener autonomer Konsument. Und das führt einfach eben zu einer chaotischen Mannigfaltigkeit und wie gesagt, die muss ja überhaupt erst strukturiert werden. Und strukturiert wird sie durch andere Medien. Das hatten wir ja schon an der Universität, nicht? Mit dem E-Learning wurde gesagt, ja, alle können alles lernen, zu jeder Zeit und so weiter und so fort. Aber auch da ist es nur ein Instrument und wir müssen das in irgendeiner Weise wieder organisieren. Wir müssen eine Community organisieren, ein Seminar organisieren, in dem mit diesen medialen Mitteln gearbeitet wird. Aber die medialen Mittel selbst sind noch nicht das Gute alleine, nicht? Sondern es sind eben Instrumente, mit denen man umgehen muss und umgehen lernen muss. Aber es gibt eben eine doch große Möglichkeiten und wie soll ich sagen, es gibt auch ja für die freie Meinungsäußerung gibt es viele Möglichkeiten und das ist auch sehr schön. Aber Sie sehen das ja auch, man selbst kann kaum den Überblick behalten, was wird alles geschrieben. Also sagen wir mal jetzt zur Europameisterschaft. Es gibt ungefähr 1000 Blogs, jeder schreibt da irgendetwas. Die Kunst besteht eigentlich, das Gute da herauszufinden und nicht nur irgendwie den Mist oder was nur sozusagen Wut und Hass oder Lobeshymnen sind. Also um das Richtige herauszufinden, dazu bedarf es einer spezifischen Organisation und die ist eigentlich nicht da. Oder aber doch gibt es dann einige, die sammeln dann was wiederum und machen daraus irgendwie Sampler und da kann man sich dann wieder zurechtfinden. Aber das ist eine Aufgabe, das gibt das Medium von selbst nicht her.
Beschäftigt man sich mit dem Werk Theodor Wiesengrund Adornos, so stellt man fest, dass er nicht nur die Kulturindustrie als ein Zerfallsprodukt der liberalen Kultur analysiert. Auch die Sphäre der Bildung ist von der zunehmenden Ökonomisierung der Gesellschaft gekennzeichnet. Bildung als zweckfreie Beschäftigung mit einem Gegenstand verschwindet in zunehmendem Maße aus dem gesellschaftlichen Leben. Bildung wird genauso wie Kultur zur Ware. Rückzugsräume wie die Universitäten, die weiterhin eine relative Autonomie garantieren, schwinden dahin. Mit dieser Entwicklung geht eine immer weitere Abnahme der Reflexion auf Inhalte einher. Sie wird zur Ausnahme, und das nicht nur, weil es kaum noch Inhalte gibt. Welche Folgen das für die heutige Gesellschaft hat, fragten wir wiederum Detlef Clausen.
Die Halbbildung, das gehört eben noch zum vorigen Jahrhundert. Die Halbbildung ist ja ein Zerfallsprodukt der bürgerlichen Bildung gewesen. Und das haben wir alles erlebt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer eine Multiple-Choice-Frage, die in Frankfurt durchgeführt wurde. War Johann Wolfgang Goethe, war das ein deutscher Dichter, war das ein Spieler der Frankfurter Eintracht oder war das ein Ministerpräsident in Hessen? Und tatsächlich haben 70% geantwortet, ein Spieler der Frankfurter Eintracht. Also Sie sehen irgendwie, die Halbbildung führt zum Verlust von Bildung überhaupt. Und das sollte man nicht nur als eben nicht beklagen, sondern das ist ein gesellschaftlicher Prozess. Und da ist als Internet, wir sind eigentlich wieder bei einer Tabula Rasa, an einem Nullpunkt angekommen. Man kann sagen, das Internet ist eigentlich gar keine Bildung. Und da kann ja auch jeder reingehen. Das ist ja nicht, wenn ich keine Ahnung habe, gehe ich schnell auf Wikipedia, ne, und dann habe ich eben diese Art von Wikipedia-Wissen. Das kann ich mir aneignen. Auch da sind manche Artikel sind hervorragend, manche stimmen nicht und. Aber sozusagen jeder kann daran. Das finde ich wichtig, richtig und gut. An der Halbbildung störte ja vor allem, es war die Prätention. Die Prätention, die damit verbunden war, ne? Also ich gehe in die Oper und habe dann das Gefühl, ich habe das Höchste an Kultur in mich aufgenommen und kann damit irgendwie angeben und sagen, ja, ich bin ein Freund der italienischen Oper. Nicht? Aber dahinter steckt weder ein Wissen noch ein Kapieren von dem, was da sich abspielt, sondern man geht in die Oper, weil man in die Oper geht und um ein Bildungsprestige zu genießen. Die ganze Bourdieu'sche Theorie der kulturellen Differenz, die basiert ja auf diesem Kulturfetischismus. Aber das ist irgendwie im Abklingen. Ich habe das, den Eindruck, das haben doch nur noch relativ wenige Leute, die Kultur als Prestige-Konsumprodukt ansehen. Inzwischen, und da ist irgendwie das Internet, und das finde ich auch eigentlich gut so, und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die meisten Leute, die kennen ja diesen bildungsbürgerlichen Kanon, den kennen die ja überhaupt nicht mehr. Und das schafft Platz für Neues. Während die Halbbildung, da waren die Köpfe irgendwie voll von dem, was man eigentlich kennen müsste und gar nicht so richtig kennenlernen will und kann, sondern man möchte sozusagen das Ergebnis haben, ich bin ein gebildeter Mensch oder ich habe einen super Geschmack und alle Leute finden mich ganz toll. Und heute ist das ist strukturell, würde ich sagen, hat sich das verändert. Es ist anders geworden. Das Internet gibt die Illusion, ich kann an alles ran, habe Zugang eigentlich zu allen Informationsmitteln. Das stimmt ja nur, das stimmt einerseits, aber es wird vergessen, dass man eben diese Informationen, die man da bekommt, auch verarbeiten lernen muss. Und da ist eben die Kommunikation, die man mit anderen hat, also seien wir es in traditionellen Bildungsformen, Schule, Universität oder aber auch Diskussionskreis, interessierte Freunde, mit denen man sich über etwas unterhält, das erfordert eben eine bestimmte Art des Umgangs mit dem Bildungsmaterial. Die Möglichkeiten sind da, aber es ist etwas, man könnte fast mit Brecht sagen, das Einfache, das schwer zu machen ist.
Das Einfache, das schwer zu machen ist, also die Emanzipation in der Sphäre der Kulturindustrie vorbereiten.
Wir haben keine andere, das ist das Wichtige. Wir haben keine andere, wir müssen damit, man kann sich einbilden, selbst wenn man sich irgendwie eine esoterische Gruppe, die glaubt, außerhalb von allem zu stehen, das gibt es nicht. Sozusagen, wir sind da drin in der Kulturindustrie und das ist eigentlich die bahnbrechende These von Horkheimer und Adorno gewesen, dass auch eine, was die Zukunft Prognostik anbetrifft, die Kulturindustrie bietet oder entwickelt sich zu einer Totalität, in der die einzelnen Gesellschaftsmitglieder gefangen sind.
Wenn wir jetzt uns das Internet von der Form her genauer anschauen, dann auch den Computer an sich, dann ist das ja im Prinzip ein Apparat, in dem das an dem das Individuum letztendlich verwaltet, also eine Tätigkeit des Verwaltens ausübt. Sehr viele Menschen zum Beispiel laden natürlich illegal, müssen wir im Radio auch sagen, Dateien aus dem Internet runter und verwalten die. Es ist quasi zur Freizeit geworden, zu verwalten. Man verwaltet mit dem Computer auch ein Stück weit, auch in den Social Networks, seine Freizeit. Kann man davon sprechen, dass es quasi eine neue Verwaltungswut jetzt auch im Individuum gibt?
Auf jeden Fall. Sagen wir so, die Überlegung war ja schon von Horkheimer und Adorno an den beginnenden 40er Jahren. Die, und da ist dann der Begriff daraus entstanden, nicht die verwaltete Welt, der von Horkheimer kommt, nicht? Und das heißt, dass wir einer zunehmenden Bürokratisierung unterliegen. Es ist allgemein gängig, dass die Menschen über Bürokratie schimpfen. Aber das, was Sie gerade schildern, ist, dass die Bürokratie ins Individuum verlagert ist. Ne? Man verwaltet alles, man hat das Archiv, genau. Wird schon angelegt bei den Babys, ne? Deine, und dann kommen die Fotos und dann dein, was weiß ich, die erste Schultüte und so weiter und so fort. Das ganze Leben wird verwaltet, das eigene Leben, die eigenen Erinnerungen werden verwaltet. Also diese ganze Organisation der Informationsflut und Fülle hat jeder als eigene Aufgabe. Nicht, man redet von Datenpflege, das ist auch so, nicht, dass wenn ich das nicht mache, habe ich immer die falschen Internetadressen und Mobilfonnummern von meinen Freunden, also muss ich da auch dauernd selber verwalten. Das heißt also, damit die Gesellschaft gut funktioniert, muss der Einzelne Verwaltungsaufgaben übernehmen und die erfüllt er eben privat zu Hause und denkt, er ist frei, aber im Grunde genommen folgt einem gesellschaftlichen Mechanismus.
Wir sind immer noch mitten in der Klärwerksendung zur Kulturindustrie. Nicht nur die Einführung des Internets liegt historisch zwischen Adornos und Horkheimers Kulturindustrie-These und unserem Zeitalter, auch im sonstigen Programm der Kulturindustrie hat sich vieles verändert. Vor allem Serien und Sitcoms erfreuen sich in den letzten Jahren einer enormen Beliebtheit. Immer mehr neue Folgen, neue Staffeln, brandneue Serien erscheinen. Gibt es einen Grund dafür, dass sich so viele Menschen nach diesen meist einfach gestrickten, fortlaufenden Geschichten sehnen? Und welche Hintergründe hat die nahezu omnipräsente Starverehrung? Das fragt mir wiederum Detlef Clausen.
Ja, ich hatte ja vorhin schon mal von der chaotischen Mannigfaltigkeit gesprochen, die das Internet zur Verfügung stellt und die auch diese unendliche Menge von Fernsehkanälen zur Verfügung stellen. Das Ganze ist ja eine chaotische Mannigfaltigkeit. Und in diese chaotische Mannigfaltigkeit bringen diese Geschichten, bringen Struktur rein. Das heißt also, deswegen gibt es sowas wie rote Rosen. Die Menschen identifizieren sich mit den Schicksalen derer, die dort agieren. Man führt so ein zweites Leben, führt man in diesen Soap Operas. Das ist auch eine Reaktionsbildung auf das Chaos des eigenen Lebens oder was man so sieht, man glaubt, diese Ereignislosigkeit, die Ereignislosigkeit des Alltags, alles wiederholt sich, alles ist Routine und gegen diese Routine oder als andere, als Gegenbild dieser Routine wird dann die Soap Opera vorgeführt. Im Grunde genommen ist das was sehr Vergleichbares, was Adorno und Horkheimer schon am Film analysiert haben, der in den 40er Jahren das Massenpublikum in die Kinos zog. Also, dass da mit dem Starkult etwas vorgeführt wird, was scheinbar anders ist als das Alltagsleben, das aber auf der Leinwand dann doch wieder das reproduziert, was im Alltagsleben sowieso geschieht.
Wenn man jetzt,
Verdoppelung.
Wenn man jetzt quasi diesen Starkult, den Sie angesprochen haben, nimmt, haben wir in der Dialektik der Aufklärung, in der Kulturindustrie-Kapitel letztendlich eine Beschreibung des Starkults, die sich auch sehr stark darauf bezieht, dass dem Star scheinbar nur Glück zuteil wird, was dem Rest nicht zuteil wird. Und in diesen ja zufälligen Stars, die zufällig zu Stars werden, steckt quasi das Glücksversprechen für das gesamte Publikum mehr oder weniger drinnen. Also das Publikum sieht diese wenigen, die durch Zufall, suggerierten Zufall zu Stars werden. Wenn wir jetzt in der Postmoderne sehen, haben wir auf einmal Casting-Shows. Wir haben Casting-Wettbewerbe auch im Internet, wo Menschen sich selbst präsentieren und dann eine zumindest scheinbar objektive Jury, ob jetzt Dieter Bohlen unbedingt objektiv ist, ist die andere Frage, entscheidet, ob diese Menschen Stars werden können oder nicht. Und außerdem sind dann natürlich auch ganz viel Zuschauerabstimmung mit inbegriffen. Kann man davon sprechen, dass wir jetzt quasi eine demokratische Starfabrik haben, die den Menschen suggeriert, wenn du nur genug Leistung bringst, wenn du etwas gut genug kannst, dann wirst du auch dafür akzeptiert werden und dir wird das Glück zuteil werden?
Naja, das ist ja die Ideologie. Das ist ganz sicher so. Und das war auch schon die alte Ideologie bei der Kulturindustrie à la Hollywood. Dass jeder kann ein Star werden, aber das ist so unwahrscheinlich, dass ich ein Star werde. Dadurch, dass ich jetzt Castingshow habe, da sieht es so aus, es ist gar nicht unwahrscheinlich. Ich kann wirklich ein Star werden. Das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun, sondern das ist eben ein ideologisches Versprechen, als ob jeder tatsächlich in einer Gesellschaft unbegrenzter Möglichkeiten steht. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und Sie müssen auch die negative Seite von dem sehen, die ja auch mitvermarktet wird. Gucken Sie sich die armen Girls an, die da von Heidi Klum zur Schnecke gemacht werden. Heidi Klum, die inszeniert sich ja selber sozusagen als Schicksal. Und der Juryspruch ist eigentlich das, was die Alten in der Antike irgendwie, die Schicksalsgötter waren, nicht? Die und aus dann eine auswählen aus eben 20. Und die 19 anderen, die werden richtig vernichtet da. Und das ist ja auch das, womit Dieter Bohlen immer die Lacher auf seine Seite bringt. Der macht die Leute fertig, zur Schnecke. Das heißt also, und da verdoppelt sich das Leben wieder, das gewöhnliche Alltagsleben. Auf der einen Seite das Versprechen, jeder kann es schaffen, jeder kann etwas erreichen, aber bilde dir das nicht ein, dass dir das zusteht, sondern du kannst auch genauso gut zur Schnecke, da bleibe ich doch lieber zu Hause und gehe da nicht in die Karten und singe was vor, sondern bleibe ich lieber zu Hause und mache mich lustig über die, die da scheitern. Das hat auch was total Hässliches, diese ganzen Castingshows. Ich finde das irgendwo letztlich auf die Dauer, man hat ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Nämlich, wie Leute da zur Schnecke gemacht werden öffentlich und B, wie Leute sich erniedrigen, aufgrund dieses Glücksversprechens, ich könnte doch ein Star werden. Sie sehen, die Schattenseite des Startums oder die andere Seite des Startums ist ja die ganze Yellow Press und da wird ja dauernd den vorgeführt, irgendwie, der hat Ehebruch begangen, der hat eine schlimme Krankheit, die braucht wieder eine Schönheitsoperation oder hat gelogen und sonst etwas. Es wird ja dauernd vorgeführt in der Yellow Press, in diesen bunten Blättern, wird ja dauernd vorgeführt, Starsein ist sehr schön, aber es ist auch sehr gefährlich. Jeder Fehler wird dir angekreidet und du wirst vor einem Millionenpublikum ausgezogen. Ist sehr widerwärtig.
Also könnte man sagen, es gibt quasi jetzt zwei Arten von Stars. Die positiven Stars, die das Glücksversprechen quasi repräsentieren, und die negativen Stars, die, um jetzt zumindest nicht wortgetreu, aber einigermaßen die Dialektik der Aufklärung zu zitieren, vorbereiten auf die Prügel, die man im Alltag erhält.
Genau. Und kein Star kann sicher sein. Ne? Und das ist auch das Irre. Ne? Die Stars, die zittern ja vor dieser Yellow Press, und das ist auch nicht schön. Ich möchte niemals Opfer einer Yellow Press werden. Das ist ganz grauenhaft, die machen dich fertig.
Also die negativen Stars haben dann letztendlich gesellschaftlich auch gewissermaßen die Funktion, für Menschen in der Krise oder Menschen, die letztendlich auch von ihrem Abstieg bedroht sind, ganz manifest aufzuzeigen, es gibt noch jemanden, der weiter unter dir steht, der traut sich nämlich zum Casting zu gehen und so etwas abzuliefern. Dafür wird er jetzt quasi durch das Publikum auch massiv negativ sanktioniert und nicht nur durch Dieter Bohlen.
Ja, sozusagen, es ist irgendwie, man sitzt da im Sessel, hat da irgendwie sein Telefon neben sich oder Internet, na, und spielt selber Schicksal. Es werden hier Machtgelüste, eigentlich die schlechtesten Eigenschaften des Publikums, werden aktiviert, um das Ganze zu einer Show zu machen.
Kulturindustrie, die Ambivalenz des Internets, das Ende der Halbbildung, Starkult, negative Stars. Über all diese Begriffe und Zusammenhänge sprachen wir in der letzten halben Stunde mit Detlef Clausen. Ein Resümee zu ziehen fällt dann doch eher schwer. Deshalb haben wir ihn gefragt, ob es etwas wie eine allgemeine Aufgabe der Kulturindustrie in der Postmoderne gibt. Sein Resümee hört ihr im Folgenden.
Also ich bin mit dem Ausdruck Postmoderne nicht ganz glücklich. Die Postmoderne ist selbst ein Produkt der Kulturindustrie, und ich glaube auch, man könnte eigentlich sagen, die Postmoderne ist vorbei. Das ist wie mit Ebbe und Flut, und diese Flut der Postmoderne, die haben wir Gott sei Dank überlebt, aber leider kommt dann nicht einfach das Bessere, sondern es kommt eigentlich das Vorletzte, wird wieder neu aufgebrüht und neu aufgewärmt. Und das, würde ich sagen, gehört eben tatsächlich zur Dialektik der Moderne. Und zwar einer Moderne, die kein Jenseits produziert. Und das ist das große Problem, dass wir eigentlich dazu verdammt sind, immer zu wiederholen und immer das von Neuem zu wiederholen. Und jetzt können wir nur hoffen, dass uns diese menschlichen Fähigkeiten zur Verfügung stehen, und wir sollten die auch eben benutzen, nämlich das Wiederholte oder zu Wiederholende durchzuarbeiten. Durchzuarbeiten und dass wir die Chance nutzen, die uns tatsächlich die modernen Kommunikationsmittel bieten, nämlich unseren eigenen Kopf zu benutzen. Wage dich, deines Verstandes zu bedienen. Das ist alte kantische Maxime, und die gilt auch heute.